Kann man vielleicht das Licht im Saal anmachen, weil das blendet so, dass man eigentlich überhaupt nichts sieht. Das hintere Licht und das außere. Ja, meine Damen und Herren, nach den beiden Vorträgen haben Sie jetzt Gelegenheit, Fragen an die Referenten zu stellen. Wir werden in der Diskussion mal zunächst versuchen, so etwas wie Kohärenz zwischen den beiden Vorträgen herzustellen. Zunächst aber erlauben Sie mir noch einmal auf das aktuelle Heft V von Literatur Vorarlberg hinzuweisen, weil ja die meisten, glaube ich, bei der Präsentation um 18.30 Uhr nicht hier waren. Interessant auch unter anderem deswegen, weil die beiden Referenten hier mit Essays beigetragen haben, sowie auch die Referentin, die morgen noch erwartet wird, Elisabeth von Samsonow. Herr Kolb, Sie, also ich beginne vielleicht zum Ablauf, es ist 9:45 Uhr, dass wir bis 10:30 oder so dort diskutieren, falls es ausreichend Fragen überhaupt gibt. Ich beginne vielleicht mal mit ein, zwei Fragen, bevor wir ins Publikum gehen. Herr Kolb, Sie haben auf die Wichtigkeit der Kohärenz für die moderne Identitätsarbeit hingewiesen. Können, und das war ganz eher am Ende Ihres Vortrags, können Sie nochmal erläutern, welche Strategien da angewandt werden müssen, um so eine Kohärenz herauszubilden?
Ja, ich bin froh, dass ich noch was dazu sagen kann, weil der Begriff ist ja anspruchsvoll und klingt auch ein bisschen schon fast wieder traditionalistisch. Wir haben in unserer Forschung, wir haben einen Längsschnitt gemacht, wo wir Jugendliche, junge Erwachsene über mehrere Wellen immer wieder befragt haben. Und wir haben mit verschiedenen Instrumenten gearbeitet. Und ein Instrument kommt aus der Gesundheitspsychologie und heißt, ist von Aaron Antonowski und heißt der Kohärenz-Fragebogen. Das ist ein gut begründeter, gut durchkonstruierter Fragebogen, der drei wichtige Dimensionen enthält. Zum einen sowas wie eine kognitive, ein Begreifen der Dinge, die um mich herum passieren. Manches kann man begreifen, manchmal ist man zu blöd dazu, manchmal fehlt einem die entsprechende Bildung, aber auf jeden Fall gibt es viele Dinge, die man begreifen kann, wo man nicht das Gefühl haben muss, ich bin, obwohl die Opferhaltung auch eine Form des primitiven Begreifens sein kann oder auch des realen Begreifens. Das zweite ist das Wissen darum, dass ich bestimmte Fähigkeiten habe, mit Situationen umgehen zu können und mich nicht einfach nur als Spielball der Verhältnisse definieren zu müssen. Und das dritte, und das ist eine ganz wichtige Komponente, ist die Sinnkomponente, die den Dingen, die ich tue, einen Sinn geben oder von einem bestimmten, von sinnhaften Projekten ausgehen. Und das sind Zusammenhänge, wenn man diesen Kohärenzsinn nimmt, dann sieht man, dass Leute, die da ein gutes Potenzial haben, einfach viel besser mit einem selbstbestimmten Lebensweg klarkommen. Und das kann man fördern, das kann man in Form der richtigen Form von Bildung fördern, das kann man durch Orte fördern, wo Menschen mit sich selber Erfahrungen machen können. Und wo zum Beispiel all das, was Sie jetzt so eindrucksvoll gerade ausgeführt haben, auch wirklich als Bluff entlarvt werden kann, wo man diesen Inszenierungen nicht einfach auf den Leim geht. Das sind die Bedingungen dafür, dass man eben ein Stück auch seinen eigenen Weg wirklich als eigenen Weg definieren kann und nicht in diese narzisstischen Konformismen hinein gleitet. Und wir haben da eine ganze Reihe von Jugendlichen gefunden, die in diesem Prozess gut ihren Weg gefunden haben. Und auch eine ganze Reihe, die es eben nicht so gut geschafft haben. Und wo dann aber sehr schnell, und da kommt der Gesundheitsforscher bei mir durch, wo ich sehe, das kann auch wirklich zu Abstürzen führen. Da helfen auch Bluffs nicht mehr, da hilft die Inszenierung nicht mehr. Da sind dann einfach die Grundlagen für vernünftiges Handeln nicht mehr erkennbar. Das würde ich gerne auch von meinem Kollegen erfahren, ja. Wo all diese Geschichten, die Sie angesprochen haben, sozusagen letztlich gegen die Person zurückschlagen. Ich habe die Metapher vom Proteus, sagt, der Proteus schlägt auch zurück. Den kann man nicht nur von seiner positiven Seite verherrlichen und dann zur Norm machen, sondern er schlägt zurück in Form von Depressionen, in Form von psychosomatischen Erkrankungen. Und dazu gehört die Gruppe, die Sie uns sehr eindrücklich beschrieben haben, natürlich in besonderem Maße auch.
Was ist das, eine Frage?
Ich würde es gerne wissen, wie ihr die.
Ich glaube, also ich meine, das ist natürlich eine sozusagen für die Betroffenen nicht so lustig, wie ich das zum Teil da jetzt geschildert habe. Aber ich bleibe so zum Beispiel bei diesem Beispiel dieser eigenartigen Zeitschriften von Cosmopolitan, Brigitte, Woman, My Lady und so weiter für die Damen und für die Herren, das habe ich erst lernen müssen, Gentleman's Quarterly, Men's Health und diese ganzen Geschichten auf der anderen Seite. Im Übrigen eine strikte Geschlechtertrennung bei diesen Zeitschriften, sehr interessant.
Aber wer kauft welche Zeitschrift? Das ist ja interessant.
Natürlich.
Frauen kaufen Men's Health. Damit der Partner mal was Vorlagen findet.
Okay, ja, gut, ja, sicher. Wenn Sie ihn ein bisschen aufpäppeln wollen, das ist richtig. Also da habe ich den Eindruck, dass das natürlich also ergiebige Felder sind. Die haben ja allein im deutschsprachigen Raum so 300.000 Auflage jedes Monat, 500.000 Auflage, das darf man nicht unterschätzen. Und viele sind international orientiert, die haben eine Auflage, die in die Millionen geht. Und insofern haben sie sozusagen ein soziologisches Sample, das eigentlich natürlich sehr viel größer ist als alle Samples, mit denen wir sonst so zu tun haben. Wenn die 3 Monate lang die falschen Themen da im Heft haben, dann spüren die das sofort am Kiosk. Dann sozusagen merken die das. Das heißt also, die müssen wirklich unglaublich gut am Puls der Zeit sein. Und das sozusagen, wenn man sich die zum Beispiel anschaut, als eine der möglichen Quellen, es ist ja rührend, wenn man sich es unter dem Aspekt unserer Identitätsprobleme anschaut, es ist ja rührend, wie sie mit bescheidenen Mitteln den Leuten gleichsam Futter liefern, damit die auf die rudimentärste Art und Weise irgendetwas finden, an dem sie sich festhalten können, an dem sie ihre Identität festmachen können. Das sind natürlich so quasi, wir wissen eh, diese Sexgeschichte ist immer die, also sozusagen ein vorrangiges Thema, das in unendlich vielen Varianten ausgespielt wird, ob das jetzt, also ob man jetzt einen Seitensprung machen darf oder nicht. Also das ist auch nach Zeitschriften unterschiedlich. Nicht? Man weiß genau, wo die ganzen Redakteure, also das ist jetzt ein, naja, wo die ganzen Redakteure, also es gibt eine Zeitschrift, wo dann der Seitensprung immer ganz positiv apostrophiert wird. Es dürften sozusagen unverheiratete Redakteurinnen Mitte 30 sein, die also sagen, das kann auch eine Beziehung wieder beleben und alles Mögliche. Nicht? Empirischer völliger Humbug. Nicht? Und dann andere sozusagen, also dann sozusagen das innereheliche Sexleben irgendwie ein bisschen auf Vordermann bringen wollen und ähnliches mehr. Aber so wie gesagt, es geht in viele andere Bereiche hinein, ein bisschen Material, wo die Leute irgendwas finden, nicht? Weil sie offensichtlich wirklich unglaubliche Schwierigkeiten haben, Material zu kriegen, an dem sie sich festhalten können.
Identität
zu kriegen.
Identikit.
Identität, ja. Ja.
Der Baumann
ist. Ja, richtig. Mhm. Nicht? Also, und dann sozusagen mit der Bastelarbeit anfangen, nicht? Weil in Wahrheit sozusagen dieses dich in sich hinein versenken, um da etwas angeblich Gegebenes vorzufinden, ist ja auch ein Bluff. In Wahrheit findet man so ganz tief drinnen in diesem schwarzen Loch auch nicht viel, was man nicht vorher hineingesteckt hat. Wir sind ja soziale Wesen und von den Erfahrungen ganz zu Beginn kommt da etwas hinein, das findet man dann so quasi als naturgegebene Sache wieder, nicht? Aber das ist ja auch nicht so viel. Also sozusagen diese triumphalistisch-euphorischen Zeitschriften lese ich nämlich auf eine ganz andere Weise. Die lese ich wirklich als Ausdruck gleichsam der Verzweiflung, wie man da mit Mühe und Not irgendwas zusammenkratzt, um dann so ein bisschen was zusammenzubauen, was nicht total inkonsistent ist, sondern doch ein paar Schritte in Richtung auf diese Kohärenz macht. Zumindest so partielle Plattformen, die irgendwie halbwegs zusammenpassen.
Stimmen Sie dem zu, Herr Kalb? Oder ist es so, dass diese ganzen Zeitschriften und all diese Bilder, die über die Werbung transportiert werden, irgendwie eine Spielerei sind, aber die Menschen in Wirklichkeit im Inneren eigentlich nicht betreffen?
Nein, das sind sie natürlich nicht. Also Sie haben ja zu Recht angesprochen, dass die großen Erzählungen, die früher die Menschen bei Laune gehalten haben oder auf den Weg gewiesen haben, dass sie heute eben ihre Glaubwürdigkeit weitgehend verloren haben. Oder wenn, dann müssen sie auch wieder patchworkartig neu aufgebaut werden, nämlich religiöse Überzeugungen hole ich mir nicht bei der offiziellen Kirche ab, sondern die suche ich. Und bei der Suche bin ich natürlich auf vielfältige Krücken angewiesen und das oder Hilfen oder Angebote, und auf dem Bereich finde ich den ganzen Mediensektor ungeheuer wichtig. Wir haben in unserem eigenen Projekt auch versucht, mit Bildern zu arbeiten, nämlich Jugendlichen eine Serie von Bildern vorzulegen. Sagt, wer von diesen Typen, wir haben also die Zeitschriften ausgeschnippelt und Bilderserien aufgebaut, um einfach ein Spektrum jeweils aktueller Typen zu finden, was gar nicht einfach ist. Nämlich nach 2 Jahren war die erste Bilderserie schon wirklich nicht mehr brauchbar. Außer so Typen wie den Dean, den man immer vorführen kann, als den verzweifelten jugendlichen Helden. Also, die Medien haben eine ungeheure Bedeutung, und der Begriff von Identikit, den hat Sigmund Baumann geprägt, weil eben genau diese Herstellung eines inneren Zusammenhangs verdammt schwer ist. Und das sind Prothesen, das sind Krücken, das sind Angebote, die da kommen, und die werden begierig aufgenommen. Aber die Frage beschäftigt mich eben immer noch, zu welchem Preis. Wenn das alles nur harmloses sich arrangieren mit dem Alltag wäre, dass man irgendwie einigermaßen überlebt und durchkommt, dann könnte ich ja sogar
den muss auch sagen, gewinnen.
Das ist entfremdetes Bewusstsein, aber den Leuten geht es ja damit einigermaßen gut, und dann muss der alte Sozialist in mir sagen, du darfst nicht definieren, was das wahre Bewusstsein ist. Aber der Psychologe sagt, immer mehr Menschen fallen genau damit auf die Schnauze. Sie überschreiten ihre auf körperlichen und psychischen Grenzen, was ihnen permanent nahegelegt wird. Meine Güte, du kannst doch, trau dir doch einen Triathlon zu. Und wenn du einen gemacht hast, dann machst du einen Hawaii-Triathlon und so weiter und so weiter. Das hat dieser Fitness. Diskurs, den kann man in allen Bereichen bis in die Wissenschaft hinein beobachten. Das ist die Grenzenlosigkeit, die einem permanent empfohlen wird. Und die hat nach meiner Meinung auch wirklich ihre ganz erheblichen Schattenseiten. Und und da zeigt sich dann, dass eben der Bluff nicht auf Dauer funktionieren kann. Und darüber, glaube ich, müssen wir auch Sozialwissenschaftler öffentlich reden.
Ich bin da völlig dieser Meinung. Also eines der Argumente oder der Probleme, das ich auch angesprochen habe, ist die, dass gleichsam so eine Erwartungs- und Euphoriewelt definiert wird. Also natürlich durch die Werbung, wo alle immer wahnsinnig gut drauf sind, nicht? Auch durch diese ganzen erwähnten Sendungen, die alle sozusagen so übergut drauf sind und so very cool sind und so powerful und alles Mögliche sind, dass im Prinzip 90% der Menschen also so weit unter der Latte durchlaufen müssen. Ne? Das heißt, ich habe allein dadurch, dass das als normal, und das sehe ich die ganze Zeit stundenlang jeden Tag im Fernsehen, diese 24-Stunden-Adrenalin-Geschichte, die niemand wirklich aushalten würde, biologisch, aber sozusagen die imaginiert wird als die Normalität. Das heißt, 90% der Menschen müssen eigentlich enttäuscht sein von ihrem Leben, ne? weil sie um 50% weniger haben.
Das sieht man ja an, wenn man in der U-Bahn morgens...
So ist es, ja.
Aber sie reden nicht drüber, sondern sie sind Winnertypen.
Ja, darf sein Scheitern. Weiß ich noch mal ein bisschen dazu. Ne? Das wird ja auch gesagt. Jetzt reiß dich noch ein bisschen zusammen, dann kannst du das alles, nicht? Und ich meine, das schlägt ja durch bis auf den persönlichen Lebensbereich. Wir haben ja die gleiche, Sie haben es irgendwie so angedeutet, diese Diskrepanz, die Sehnsüchte sind ja in Wahrheit traditionell und alt. Wenn man die Jugendlichen befragt, sie wollen eine Familie und Liebe und Treue bis zum Tod und einen guten Job, der sie interessiert und so weiter und so weiter. Das war immer der Fall. Sie schaffen es nur nicht. Sie schaffen es nur nicht mehr. Und die Scheidungsraten klettern halt über die 50% hinaus. Warum? Einer der Mechanismen, die eine Rolle spielen, ist sicherlich der, glaube ich, den ich da definiert habe. Wenn mir dauernd da vorgespielt wird, wie das eigentlich ausschauen muss, dass es da wirklich eine Herzerfüllung und eine volle Liebe geben muss, die uns alle permanent in höchsten Level des Entzückens hält. Und wenn das bedeutet, dass man, was weiß ich, jeden Tag 5-mal schlafen muss miteinander oder irgendetwas und dann sozusagen, naja, nach 2-3 Jahren tritt gewissermaßen in der Partnerschaft eine Art von Alltag ein, wo man sagt, man findet sich eh sympathisch. Und es ist ja alles sehr nett und eigentlich eh lieb und man ist eh verliebt, aber ich meine, das ist es nicht, das ist es nicht da oben, dieses Niveau, dieses exorbitante und ausgefallene Niveau. Also sollte man lieber vielleicht doch die Augen aufhalten, nicht? Ob es da doch den wirklichen Partner, Partnerin irgendwo gibt, mit denen man quasi wirklich 24 Stunden Adrenalin hat. Also sozusagen dieses Diskrepanzerleben ist, dass man die Normalität nicht wahrnehmen will, das macht die Leute kaputt.
Meine Damen und Herren, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Bitte. Das Mikrofon bitte.
Christian Völler. Ich würde entgegnen, wenn meiner Ansicht nach das vielleicht als Unterhaltung zu betrachten wäre, die ganze Werbung, wie sie hier abläuft oder wie wir sie heute da gesehen haben, ist meines Erachtens einfach sowas wie Zeitvertreib und nicht unbedingt etwas, wo man es vergleichen würde mit einem Angebot, um Identitäten zu finden. Das heißt, Menschen konsumieren das, bieten sie dem vielleicht auch nur einen kurzen Zeitraum am WC oder kurz vorm Schlafen gehen, um da wirklich eine Lösung zu kriegen, um die Themen von was macht mich glücklich, was bin ich, wer möchte ich sein, beantwortet zu bekommen, da bin ich mir gar nicht sicher, ob das wirklich stattfindet. Das heißt, ob man da schließen kann, dass das so funktioniert, wäre mir jetzt eben nicht ganz sicher. Ja. War das verständlich?
Ja, du hast.
Das haben wir eh schon mal diskutiert, glaube ich.
Das ist eine wichtige Frage sozusagen. Ist das gleichsam ein Oberflächenphänomen, das so drüber gleitet, genau. über die Wirklichkeit? Ne? Glaube ich nicht. Es ist ja nicht so, dass die Leute vor dem Fernseher, sie sitzen und die ganze Zeit die Frage haben, wer bin ich, sondern die schauen. Und die schauen Krimis und die schauen alles Mögliche. Aber sozusagen diese Befassung, 3 bis 4 Stunden jeden Tag mit dieser Art von Wirklichkeit, definiert die Wirklichkeit. Das ändert die Wirklichkeitswahrnehmung. Das ändert die Normalität. Sie finden das bei den Jugendlichen so, dass es nicht nur die Äußerlichkeit ändert, sondern die Körpersprache ändert, wenn die permanent amerikanische Filme schauen. Es ändern sich Gewohnheiten. Also dieses Abklatschen beispielsweise, das hat vor 20 Jahren niemand bei uns gekannt. Inzwischen machen das die Jugendlichen andauernd, weil sie es dauernd in den Filmen sehen und weil sie sozusagen da sehen, das ist so. Das Leben, die Welt ist so und man benimmt sich so, man bewegt sich so. Auf diesem Wege geht es. Klar, ich meine, die sind ja mit auf diese Weise öfters länger Stunden konfrontiert als mit irgendwelchen anderen Wahrnehmungen. Und es wird einfach die Wirklichkeit ein bisschen anders. Aus unglaublich vielen sozusagen Einzelteilen, das waren die schönen Kugeln da unten auf Ihrer letzten Folie, aus unglaublich vielen Einzelinformationen, Bildern, Eindrücken, Impressionen, Stories fließt irgend so etwas zusammen, wie wir die Wirklichkeit interpretieren. Eine Art von Wissen über die Wirklichkeit, wie ist denn das so auf der Welt? Und je mehr von diesen Dingen da an Kugeln hineinkommen, an Impulsen hineinkommen, umso eher wird die Wirklichkeit verschoben. Nur darum geht es. Also sozusagen, es ist nicht so, dass die davor sitzen und sagen, jetzt muss ich meine Identität durch Criminal Minds definieren.
Aber war das nicht immer so, weil die Kirche da früher mit denselben Mitteln spielt? Ne? Zum Beispiel gotische Kirchen mit den Franzen an der Säule und so weiter.
Natürlich.
Ist ja so eine Art von Wirklichkeit und sagen, so nicht, oder?
Völlig. Nur ist sozusagen, es ist das, was in anderen Bereichen auch der Fall ist. Nicht? Die modernen technischen Möglichkeiten und sozusagen die Intensität des Ganzen ist um ein Vielfaches potenziert. Nicht? Das eine Fresko da, das hast du draußen auf der Kirchenwand gehabt und da sind irgendwelche Leute gepfählt worden. Das war schon ein Eindruck, der auch in diese Richtung geht. Aber ewig das gleiche Fresko, ich meine, nach ein paar Jahren hast du es nicht mehr gesehen. Ne? Und ein zweites haben sie nicht gehabt, weil da war nur die eine Kirchenwand. Also sozusagen die Durchdringlichkeit, ne? wie stark das wirkt und so weiter, das ist natürlich sozusagen, also 4 Stunden Fernsehen sind natürlich wesentlich intensiver als das eine Fresko.
Ich stimme Ihnen zu und möchte aber noch ein bisschen was ergänzen. Also einmal, ich glaube, Identität kann man nur begreifen, wenn man die Geschichten ernst nimmt, die erzählt werden oder die Leute aufnehmen. Denn wann immer wir über Identität reden, erzählen wir eine Geschichte oder Geschichten. Das ist auch übrigens eine ganz spannende Entwicklung. Es gibt sowas wie eine narrative Psychologie, wo man sagt, vertraut doch auf die Geschichten, die ihr hört, die Leute sich erzählen. Und die Medien sind natürlich ein ungeheurer Generator von Geschichten, über die sich Leute auch unterhalten. Die treffen sich morgens am Schulhof und sie unterhalten sich erstmal über Geschichten, die sie gemeinsam, nicht gemeinsam, erstmal getrennt voneinander, aber alle gesehen haben. Und darin stecken natürlich schon einfach Angebote, sich damit zu vergleichen oder zu sagen, das finde ich doch toll oder das ist scheiße, was die da gemacht haben. Ich bin kein Behaviorist, der sagt, wir sind einfach nur von außen gesteuert. Auch Geschichten, die wir von anderen hören, die können mächtig sein. Auch die alten Geschichten, die uns die Vorfahren überliefert haben, die können sehr mächtig sein. Und trotzdem muss sich jeder nochmal in diesen Geschichten selber auch verorten. Und da habe ich ein ganz nettes Beispiel zu bieten. Sie kennen vielleicht alle noch die Zeit, als die Schwarzwaldklinik nicht alle, aber doch relativ viele Menschen gesehen haben, auch Kinder. Und es gibt eine schöne Geschichte von einem Kollegen, der auf Kinderspielplätzen zugehört hat, welche Geschichten sich die Kinder erzählen. Und dann sagt er, ich habe am Anfang hingehört, meine Güte, haben die schon über Schwarzwaldklinik sich unterhalten, 5-6-jährige Kinder. Und dachte, das ist wirklich eindimensionales Bewusstsein, das da hergestellt wird. Die kannst du vergessen, die Generation. Er hat länger zugehört und hat gemerkt, dass sie in den Geschichten, sie spielen diese Vorlagen, aber sie verändern sie. Sie verändern sie mit ihren eigenen Erfahrungen. Und darauf, glaube ich, müssen wir noch ein bisschen genauer schauen. Wir sind nicht einfach nur dann Produkte der Werbung und der Medien und der Geschichten, die uns da erzählt werden. Aber wir brauchen sie oft genug, um uns da hinein zu definieren und dann vielleicht doch was ganz Eigenes aus meinen Erfahrungen zu machen. Aber um mich mit anderen in meiner Kultur verständigen zu können, brauche ich dann vielleicht doch den George Clooney oder wen auch immer, um wenigstens sagen zu können, so bin ich aber nicht. Oder ich möchte gern so
sein. Das wollen aber alle so sein.
Clooney ist einer, wo man schon leichter mal sagen kann, so möchte ich aber auch sein.
Da hinten war eine Frage.
Ja, also ich denke, man muss schon darüber diskutieren. Ja, es werden über die Medien herangenommen. Also Sie, Herr Köpp, haben jetzt gesagt, oder man kann sich die Medien oder die Medienbeeinflussung eigenwillig aneignen. Das heißt, man ist nicht nur Sklave, man ist nicht nur determiniert durch das. Also es wurde auch Stuart Hall erwähnt, Cultural Studies, Menschen gehen eigenwillig mit den Produkten von Medien um. Also es sind nicht nur Affen, die das nachmachen, sondern sie haben sehr wohl die Fähigkeit. Das Publikum ist meistens nicht so blöd, wie die Macher es meinen, denke ich auf einer Seite. Auf der anderen Seite frage ich mich, diese Zeitdiagnosen sind sehr eurozentristisch. Ja. Man redet zwar von Globalisierung, aber man betrachtet nur unsere Gesellschaften, europäische und amerikanische. Und wenn man das Internet beachtet, was passiert zum Beispiel jetzt im arabischen Raum, oder? Da hat das eine ganz andere Wirkung. Bei uns ist es eine dekadente Atmosphäre. Ne? Wir fühlen uns überlastet und so weiter. Und dann möchte ich noch die Frage danach stellen, dass selbst die Maske der Blöff im Bereich der Identitätstheorie im Speziellen. Ne? Weil eigentlich kommt die ganze Theorie aus der postmodernen Diskussion aus Frankreich, 85er, Lyotard, Baudrillard, großer Blöffer. Erzollen hat man ihn zuerst wahrgenommen in der deutschen Diskussion. Mittlerweile sagen alle die ganzen Theoreme, die vor 25 Jahren in Frankreich aktuell waren, werden jetzt in der Identitätstheorie und in der Zeitdiagnostik bei uns eins zu eins verwendet. Also ich denke mal, irgendwo muss man da auch das Ganze selber reflektieren. Danke.
Wer möchte? Ja, ich glaube, das Zweite ist ein Missverständnis. Das hat nicht wirklich mit den Simulationswelten von Baudrillard oder Cultural Turns zu tun oder so etwas, sondern da geht es sozusagen einfach um die Lösung eines sehr handfesten Identitätsproblems. Wobei ich nicht sagen will, dass alles, was Baudrillard gesagt hat, ein Unsinn ist. Also die Aufbau gewissermaßen von Simulation. Ich war einmal eine Zeit lang in Las Vegas, dort haben sie gewissermaßen die gebaute Simulation eigentlich vor Augen. Nicht? Aber wie auch immer, ich brauche nicht Baudrillard dazu, um irgendwie sozusagen die Ratgeberbücher, die ich in jeder Buchhandlung finde, zu interpretieren. Das Erste sozusagen stimmt natürlich schon. Wir haben vor allem jetzt so quasi Europa angeschaut, aber auf der Welt findet natürlich unter dem Titel kultureller Globalisierung genau eine Diskussion statt, wo man sagt, wie fließen da diese unterschiedlichen Geschichten zusammen. Also ein Beispiel, wo ich die Medien beispielsweise durchaus nicht unterschätzen würde, Halloween. Wo kommt plötzlich Halloween her? Haben das die Leute bei uns jetzt erfunden oder was? Das ist natürlich sozusagen schlicht und einfach über die Medien transportiert worden. Vor 20 Jahren hat noch kein Mensch gewusst, was Halloween ist. Inzwischen finden sie die Ausrüstung in ihrem Supermarkt und in ihrem Baumarkt. Und überall sozusagen Kürbis und Dings. Das ist kulturelle Globalisierung. Und sozusagen da werden wir jetzt quasi in unserem kulturellen Biotop erleben, welche dieser beiden Fische, ob das Allerheiligen und Allerseelen einerseits oder Halloween andererseits ist, sozusagen stärker ist und den anderen auffrisst. Das ist etwas, was, oder es überlagert sich, oder es gibt beides nebeneinander, das lässt sich nicht voraussagen. Halloween hat starke Chancen, weil es einfach lustig ist und mit dem Tod haben wir es eh nicht so. Das heißt also, insofern, aber da habe ich plötzlich etwas anderes. Und ich habe natürlich gerade in dieser gastronomischen Szene, da bin ich schon Nachmittag durch den Ort gegangen, irgendwo um die nächste Ecke ist Shamrock, ein Irish Pub oder so etwas. Und dann habe ich natürlich alles mögliche andere auch. Auch in einem kleinen Ort wie Feldkirch ist ein guter Teil der Welt präsent. Das ist kulturelle Globalisierung, da kommen also auch andere kulturelle Elemente hinein, wie dieses Halloween. Wenn man sozusagen gegen 5 Gasthäuser nebeneinander kann man noch nicht viel haben. Dort, wo es wirklich kritisch wird, das sind gewissermaßen Festivitäten und Jahreszyklen und so etwas, die tatsächlich möglicherweise etwas ändern. Oder Hybridgeschichten. Jüngst lasse ich mir erzählen, Aschermittwoch essen. Eine Familie hat sozusagen immer das uralte Heringssalatrezept der Großmutter. Das macht sie selbstverständlich auch. Und was gibt es noch? Sushi. Passt gut dazu. Ne? Also in dem Fall sozusagen habe ich eine hybride Vermischungsvariante, wo ich sage, gut, 3-4 Sorten Fisch, Sushi jetzt auch, Aschermittwoch essen. Also da gibt es so komische Überlagerungen, Mischungen selbstverständlich.
Da würde ich auch gerne was dazu sagen. Also ich glaube, dass Sie da wirklich einen merkwürdigen Popanz aufbauen, nur weil bestimmte Ideen in Europa, vielleicht weil wir da auch natürlich näher dran sind, durchformuliert worden sind, sind sie deswegen trotzdem noch nicht eurozentrisch, obwohl ich immer wichtig finde, das auch genauer zu prüfen. Aber den heißesten Text, den ich in letzter Zeit gelesen habe zum Thema Identität, stammt von einem Inder, nämlich von Amartya Sen, einem Nobelpreisträger der Ökonomie. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Identitätsfalle, wo er beschreibt, als jemand, der kosmopolitisch inzwischen unterwegs ist, obwohl er wirklich aus dem Bürgerkrieg in Indien als Kind eindrucksvoll beschreibt, was er da erlebt hat. Und er kämpft gegen ein Identitätsverständnis, das eben immer Krieg bedeutet. Wenn etwas so ist, wie es immer war, dann muss ich mich natürlich auch gegen alles, was anders sein könnte, zur Wehr setzen, das ist mein Feind. Und das beschreibt er in eindrucksvollen Beispielen und sagt, alle diese fundamentalistischen Bestrebungen, die man weltweit beobachten kann, die behaupten immer, es gäbe sowas wie einen wahren Identitätskern, den es mit allen Mitteln zu verteidigen gilt. Und das ist wirklich ein lesenswertes Buch, 2007 in Deutsch erschienen. Und ich habe noch selten so einen heftigen Text gelesen, der sich wehrt gegen die Annahme, es gäbe so etwas wie natürliche, feste, dauerhafte Identitäten. Meine persönliche Geschichte, ich habe einen Schwiegersohn, der stammt aus Palästina, und ich habe das Aufeinandertreffen von kulturellen Traditionen so heftig erlebt. Da sind zwei Welten aufeinander getroffen, die einfach unglaublich konfliktreich waren, weil etwa die Eltern meines Schwiegersohns und ihn schon verheiratet hatten in Gedanken virtuell, und als er dann meine Tochter lieben gelernt hat und sie ein Kind zusammenkriegten, da war wirklich der Teufel los. Und da war ich mit meiner Toleranz immer wieder ganz erheblich gefordert. Aber letztendlich, wenn ich jetzt meine Enkelkinder anschaue, wenn ich meinen Schwiegersohn anschaue, die haben das prima hingekriegt, durch alle Konflikte hindurch, aus den unterschiedlichen kulturellen Systemen, aus denen sie Teile für sich aufgegriffen haben, die so zusammenzuführen, dass man das Gefühl hat, da haben sie was, was sie trägt, was auch Reichtum bedeuten kann. Und als in den 90er Jahren ein Kurde zu mir kam und sagte, ich will eine Diplomarbeit schreiben über junge Türken in München, ich glaube, dass wenn irgendeine Generation eine Patchwork-Identität entwickelt, dann sind es sie. Ich war skeptisch. Er hat eine tolle Arbeit daraus gemacht und die hat mich ganz klar bestätigt, dass wenn, und auch der Autor, den wir heute gehört haben am Anfang, ist die Lesung war, da waren wahrscheinlich hier noch nicht alle dabei, der hat ja auch gezeigt, was da für Möglichkeiten drinstecken, wenn aus diesen unterschiedlichen kulturellen Systemen die Dinge zusammengeführt werden. Das ist genau ein Teil von dieser Patchwork-Philosophie, die zwingend notwendig ist. Anders kann Globalisierung nicht gelingen. Es sei denn, sie wird eben zu einer ökonomischen Dominanz des großen Kapitals, wo dann eben weltweit immer die gleichen Produkte überall zu haben sind. Oder es gelingt eben wirklich, die verschiedenen kulturellen Traditionen auch als ein Reichtum, die nicht gegeneinander ins Rennen geschickt werden dürfen. Und wenn ich den vorderen Orient anschaue, was Sie da gerade beschreiben, das ist ein natürlich unglaublich lebendiger Aufbruch. Ich bin ganz sicher, dass dort die Leute heute eine unglaublich intensive Identitätsarbeit betreiben müssen. Aufgewachsen, wie wir das in Deutschland mit der DDR. Übrigens haben wir unsere Studie in den alten und den neuen Bundesländern durchgeführt. Das ist eine Welt, in der ganz stark erstmal Identitäten vorgezeichnet sind. So musst du leben, sonst gehörst du nicht dazu. Jetzt auf einmal bricht da das Gefängnis, der Käfig auf. Und jetzt sind die Menschen wirklich gefordert, zivilgesellschaftliche Kompetenzen, aber auch vor allem Identitätsarbeit zu leisten. Sie müssen ihren eigenen neuen Weg finden und untereinander sozusagen noch kompatibel bleiben. Das wird schwierig genug.
Gibt es weitere Fragen? Da bitte.
Ich finde es so spannend, wie das möglich ist, wenn auf der einen Seite heißt, man ist für alle selbst verantwortlich, man sieht kein Schicksal und man kommt trotzdem mit Opferrollen durch.
Ja, das geht ganz einfach. Schicksal ist gewissermaßen die anonyme, fast verhängnisvolle, gottgewollte Geschichte. Bei den Opferrollen sind ja immer identifizierbare Gruppen schuld, ne? die sozusagen Blödsinn bauen, die Politiker und was weiß ich etwas. Also auf die Weise sozusagen kann ich mich natürlich innergesellschaftlich zum Opfer stilisieren, da muss ich nicht das Verhängnis des Kosmos schlechthin berufen.
Ja, bitte.
Also ich denke, das ist ja auch eine Frage von Identität, ist ja auch eine Frage von Vorbildern. Und ich gebe Ihnen da vollkommen recht, dass diese Medien eine ganz starke Vorbildwirkung haben und das widerspricht Ihrer Meinung ein bisschen. Und ich denke, die jungen Leute identifizieren sich mit diesen Vorbildern, die ja, wenn man sich problematisch findet, die ja nicht einmal der Realität entsprechen, weil das in die Oberschenkel weggescannt und das sind irgendwie maskenbildnerische Veränderungen vorgenommen. Und die Frage stellt sich ja dann, was mache ich mit dieser Differenz? Ich kann ja dem nie entsprechen. Wie gehe ich damit um? Mit dem nicht gerecht werden von dem, was da vorgegeben wird, als 7,80 Meter und 47 Kilo und
richtig. Kalbsdepression.
Oder das grausame Schicksal von Mädchen und Jungs zunehmend auch, die sich erhoffen, mit dem Bodyshaping, Schönheitsoperationen. Also ich habe da ein Beispiel vor Augen, ein Mädchen, das so unglücklich war, sie war wirklich nicht die hübscheste von auf dieser Erde, aber nach der OP war sie so unglücklich, weil sie dieses Ideal überhaupt nicht erreichen konnte, dass sie zum Maßstab genommen hat. Und ich denke, dass all diese Normierungen natürlich immer auch eine Schattenseite haben müssen, nämlich dass ich das nie erreichen kann. Das sind völlig überhöhte Ideale, aber genau darin steckt natürlich wiederum dieser Steigerungszirkel. Schaffe ich es beim ersten Mal nicht, mache ich es ein zweites Mal, ein drittes Mal. Und da gibt es wirklich schlimme Geschichten von Menschen, die glauben, sie haben es halt beim ersten Mal den falschen Operateur gehabt und dann wird ein zweiter, ein dritter Anlauf genommen. Und irgendwann sehen die Gesichter so aus, dass sie zum Wegschmeißen sind.
Und auf der anderen Seite, denke ich, man spielt sich ja dasselbe ab durch die Medien, wenn dann in einem Fischerdorf in Indien dank Satellitenschüsseln da fremde Bilder, fremde Geschichten erzählt werden, wo ich auch nicht sprechen kann. Weil natürlich wollen sie dann auch ein Auto und Motorrad und diese ganzen Sachen, die sie gar nicht kennen in ihrer unmittelbaren Welt. Und da ist ja wieder diese Diskrepanz dann auch da. Wie kann ich das erreichen und was wird
da vorgespielt? Ja. Das setzt Menschen auch in Bewegung. Nicht? Unsere neue Völkerwanderung gleichsam aus Afrika und so weiter, die gibt es aufgrund der Medien auch, weil einfach Information verfügbar ist. Nicht? Wenn ich dort mitten in Afrika lebe und da ist mein Dorf und das Nachbardorf ist auch so gleich und das übernächste Dorf auch noch und sonst kenne ich nichts, dann glaube ich, die Welt ist so. Und dann habe ich so quasi die europäischen Paradiese, diese wirkliche Luxusstaaten, in denen wir in Europa leben, und das muss man auch ganz, ganz stark betonen, das sind wirklich luxuriöse Paradiese, sondergleichen, das wollen nur viele nicht zur Kenntnis nehmen, aber die sind auf einmal als Bilder da. Und selbst bei denen, die dann irgendwie mit Schlauchbooten herüberkommen, über Lebensgefahr, unter Lebensgefahr und viele das saufen, gibt es dann, auch da gibt es empirische Untersuchungen, unglaublich überhöhte Vorstellungen über das, was es hier an Chancen gibt und so weiter. Also die glauben alle, sie verdienen 5.000 Euro, weil das der Durchschnittslohn in Europa ist oder irgend so etwas. Und landen dann irgendwo in Südspanien, wo sie mit einem Hungerlohn die Tomaten pflücken dürfen oder so etwas. Ne? Aber das setzt natürlich Bewegungen in Gang.
Gibt es noch Fragen? Ja, bitte.
Ich wollte noch sagen, dass man sich auch vielleicht mit etwas anspruchsvolleren identifizieren kann, also zum Beispiel als Umweltaktivist in sozialen Fragen im kulturellen etwas höher stehenden Niveau als Brigitte oder so und sich auch damit identifizieren kann und seine Identität suchen kann. Ich glaube auch, dass junge Menschen zum Teil, also das charakterisiert eher eine Massengesellschaft, der wir wieder nicht immer angehören wollen.
Sicher. Quantitativ verhält sich es ungefähr so wie das Verhältnis von Kronenzeitung zu Presseauflage.
Ja, eben.
Sonst bin ich völlig einig. Völlig einig, ja.
Gut, dann werden wir langsam zum Abschluss kommen. War noch eine Frage, die ich übersehen habe? Ja? Na, bitte. Geht schon.
Meiner Meinung nach aber weniger vom Standpunkt der Jugendlichen beispielsweise weniger um Identität als mehr um Image geht, um dazugehören wollen, um elitäre Ansprüche. Also kein Mensch will, dass alle dieselben Schuld haben, aber sie möchten zu einer privilegierten Gruppe gehören.
Das ist doch ein Teil der Identität.
Ja.
Also Image dazugehören wollen.
Das, ich will noch was anderes. Ja. Diese Massenphänomene haben zweifellos große Einflüsse, auch im Bereich Identität, das zu beschreiben. Aber letzten Endes ist genauso wichtig der private Bereich, den jeder für sich notwendigerweise aufbauen muss. Und wo auch schlussendlich die realitätsangepassten Ansprüche revidiert, also neu gebildet werden, die letzten Endes meiner Meinung nach für die weitere Identitätsfindung eine ausschlaggebende Bedeutung haben, um eben nicht die unreifen Massenidentifizierung.
Wir werden beide was dazu sagen.
Ja.
Ne? Also ich glaube, dass Sie dann einen Widerspruch oder ein Sphären auseinander dividieren wollen, die nicht auseinander dividiert werden können. Weil gehen Sie doch mal aus von einem total wichtigen Bereich, nämlich wie konstruieren Menschen für sich eine Liebesbeziehung und erleben sie die? Da fängt es doch schon an mit bestimmten erhöhten Ansprüchen, die dann eben dazu führen, dass im Alltag, in dem Herunterbrechen von bestimmten Erwartungen in das gemeinsame alltägliche Leben hinein, viele Dinge einfach nicht mehr so aufrechterhalten werden können. Sie müssen abgearbeitet werden, sie müssen in eine Passform gebracht werden. Das ist übrigens die Hauptaufgabe von Identitätsarbeit, die Dinge, die ich mir wünsche, die ich gerne hätte, mit den Realitäten so in einen Abgleich zu bringen, dass es irgendwie passen könnte. Das ist Alltag, das ist Herstellen von Alltag. Und warum scheitern denn so viele Beziehungen? Warum sind so viele junge Leute auch nicht in der Lage, mal eine Krise in ihrer Beziehung durchzustehen und zu sagen, vielleicht genau darin kann auch Stabilität und Stärke in unserer Beziehung entstehen? Nein, sie wird ganz schnell weggeworfen, weil sie hat ja das Ideal nicht im Entferntesten erreichen können. Und insofern, glaube ich, ist eben genau der Einfluss in die privatesten Welten hinein von dem, was sie gern als etwas oberflächliche Massenkultur draußen halten wollen, das ist nicht so ganz einfach. Vor allem ist die Massenkultur jeden Abend im Durchschnitt bei bestimmten Familien, manche Unterschichtjugendliche sitzen 6 Stunden am Tag vor der Glotze. Wo sitzt die Glotze? Sie steht im Wohnzimmer oder in ihrem Schlafzimmer. Das heißt, mitten in der allerprivatesten Welt. Und von daher glaube ich, ist das eher eine etwas illusionäre Hoffnung, dass dort das Eigentliche passieren könnte. Das Eigentliche passiert immer, und das will ich abschließend gerne noch sagen, damit wir also nicht nur die Horrorbilder jetzt mit nach Hause nehmen. Ich glaube, dass ganz viele Leute ein sehr gutes Gespür haben, was ihnen gut tut und was ihnen nicht gut tut. Das nennt der Foucault Selbstsorge. Darauf zu achten, was ist denn meins, was gehört zu mir? Und wo will ich gar nicht beteiligt sein, weil ich weiß, das ist doch sowieso scheiße, das bringt mir doch gar nichts. Ich glaube, dass nach wie vor ein großer Teil von Jugendlichen und Erwachsenen es immer noch ganz gut hinkriegen, für sich selber auch den Ort zu definieren und die Grenzen zu ziehen, innerhalb derer sie sagen können, da bin ich zu Hause, das bin ich.
Ja, das machen sie als private Erwachsene und nicht als unreife Jugendliche mit Illusionen, sondern letzten Endes wird dann die Identität gestiftet durch das, was sie die Passform nennen.
Das machen sie mit ihren Freunden, das machen sie von klein auf. Im Kontakt mit anderen, aber da kommen diese Medien, die sie gerne draußen halten wollen, die kommen da mit rein, von denen kann man, also haben sie es geschafft, ich weiß nicht, ob sie eine Tochter hatten, ihr die Barbie-Puppen zu ersparen?
Ja, das haben wir geschafft.
Das haben sie geschafft, na wunderbar. Ich habe es nicht geschafft. Meine Tochter, ich habe ihr zwar aus moralischen Überzeugungen keine Barbie-Puppe finanziert, aber ich habe sie entdeckt, wie sie mit ihren Freundinnen leidenschaftlich eben immer mit den Barbie-Puppen gespielt haben. Und,
ja, das ist alles harmlos.
Meine Enkelin sitzt mit mir, will auch von mir sowas finanziert bekommen. Ich sitze mit ihr eine Stunde in einem großen Obletter in München im Spielwarenladen und sage, warum willst du diese Cinderella-Puppe haben? Das ist doch Plastikquatsch. Nein, da sagt mir, dann setzen wir uns hin und sagen, ich erzähle die Geschichte von der Cinderella. Dann hat sie mir eine halbe Stunde diese Geschichte erzählt und dann habe ich gedacht, Mensch, ja Mädel, die kriegst du, diese Puppe. Nach einem halben Jahr war die vorbei. Aber solche Angebote brauchen Kinder, Jugendliche und auch wir Erwachsene. Immer wieder uns daran auch abzuarbeiten, abzugleichen. Und am Ende sind wir nicht alle nur an der langen Leine der Medien und aber sie spielen eine Rolle. Und wir arbeiten mit ihnen. Das sind einfach kulturelle Leistungen, die wir mögen oder nicht mögen, aber sie sind da und wir müssen uns mit ihnen beschäftigen.
Freilich stimmt es, dass sozusagen der private Bereich wesentlich ist. Das fängt an sozusagen bei dem, was auch auf den Folien von Kalb schon vorgekommen ist, dass man sagt, so dieses von Anfang an, den ersten 1 bis 3 Jahren beispielsweise, der Einstieg in dieses Grundvertrauen, in das Urvertrauen in die Welt, das lässt sich nach dieser Zeit nicht mehr reparieren. so viel wir wissen. Wenn du nicht in den ersten 3 Jahren so irgendwie das Gefühl hast, du bist in dieser Welt geboren, dann ist irgendwie etwas so Fundamentales schiefgelaufen, dass das langfristige Konsequenzen hat. Ne? Also solche Dinge spielen natürlich eine Rolle. Aber natürlich, ich meine, wenn Sie irgendwie einfach daherkommen und sagen, ja, wir haben da irgendwie ein ideales Elternhaus und das immunisiert Kinder gegen die Übel dieser Welt, dann stimmt das, wenn wir lauter ideale Elternhäuser hätten. Nur sind die Älteren, die ältere Generation, zu der wir auch gehören, sind genauso deppert. Das ist ja die Pointe. Das ist ja nicht so, dass diese ältere Generation mit dem Problem der Mobilität und dem Autokauf beispielsweise in verantwortlicher und nachhaltiger und langfristiger Sicht verantwortlich umgeht. Nicht? Ich meine, die meisten kaufen sie heute sozusagen alle 5 Jahre Auto, und wenn du da gewissermaßen die Botschaft vermittelst, der Papa kriegt Depressionen, wenn er nicht ohne 5 Jahre ein neues Auto hat, dann ist das auch eine Botschaft an die Jugendlichen. Und wenn man über gutes über Essen und über sonstige Lebensstile und Lebensmodalitäten und Kaufmodalitäten und so weiter reden, es ist nicht so, dass diese vorherige Generation sozusagen so super drauf ist und deswegen ihre Kinder alle immunisiert gegen die Zumutungen dieser Welt. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Sonst kann ich natürlich Einzelfälle kann ich immer sagen, es ist harmlos. Nicht? Natürlich ist es harmlos, auch zum McDonald's zu gehen, und jetzt können wir sozusagen die großen Symbole uns alle vorzeigen. Nicht? Und es ist harmlos, einmal eine Barbie-Puppe zu haben, und es ist harmlos für den Papa auch ein neues Auto zu kaufen. Jeder Einzelfall ist immer harmlos. Nur das Leben besteht aus 1725 solchen Einzelfällen, die dann nicht mehr harmlos sind. Und das ist eben die Vielzahl von Impulsen, die da kommt und die quasi eine gewisse Konfiguration des Denkens und der Wirklichkeitsdefinition mit sich bringt. Und das glaube ich, dass es nicht harmlos ist. Wir werden es vielleicht lernen, so in den nächsten 10 bis 20 Jahren wird die Sache nicht so allzu toll laufen. Das wird in den Nachwehen der Wirtschaftskrise, werden wir möglicherweise ein bisschen abbröckeln. Da gibt es sehr reelle Chancen und gute Gründe dafür. Wir könnten auch unter dem Eindruck einer gewissen Krise eine gewisse Bescheidenheit lernen, wieder, die nichts mit einem schlechten Leben zu tun hat, sondern mit der Konzeption eines guten Lebens unter Bedingungen der Bescheidenheit. Das ist eine viel interessantere Aufgabe. Das könnte uns blühen, aber Bescheidenheit ist jedenfalls eines der Elemente, die in einer Gesellschaft wie dieser so unzeitgemäß sind wie nichts anderes.
So, danke. Wir haben 10:30 überschritten. Wir sind am Ende eines langen Abends zum Thema Identität. Nicht des einzigen Abends. Morgen geht es weiter. Ich bedanke mich bei den Referenten, bei Ihnen, Herr Kolb, und bei Ihnen, Herr Prisching, für Ihre Vorträge und Ihre Diskussionsbeiträge. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Fragen und für Ihr langes Ausharren, für Ihr großes Interesse, das Sie gezeigt haben. Ich wünsche uns allen einen guten Abend.
Danke.